Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Plattenteller auf meinmusikpodcast.de. Er kann eine Béchamel nicht von einer Bouillabaisse unterscheiden. Sie verwechselt Van Halen und Van Helsing. Begrüßen Sie mit mir Ihre Hosts, Julia und Rob.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Plattenteller hier auf meinmusikpodcast.de. Heute natürlich für euch wieder an den Mikrofonen Julia
und Robert.
Hallo Julia, ja, schon Ausgabe Nummer
6, 7,
ich weiß gar nicht mehr.
Nummer 5, ich habe vorhin extra durchgezählt, wie die Zeit vergeht.
Ja, es kommt mir so vor, als würden wir es schon ewig machen, ja, aber jedes Mal, wenn mir der Magen knurrt, fällt mir wieder ein, Mensch, ist wieder Zeit für einen Plattenteller, ja.
Du hast nur einmal in der Woche Hunger.
Ja. So sieht es leider aus. Zumindest kriege ich einmal die Woche was zu essen. Ne? Aber ja, wir begrüßen natürlich alle unsere Hörer. Die uns schon kennen, die wissen, was hier passiert in unserem Podcast. Die uns noch nicht kennen, für die erklärst du es am besten nochmal kurz.
Ja, ganz genau. Wir sind ein musikalisch-kulinarischer Podcast. Das heißt, wir nehmen uns jede Woche ein schönes Musikstück vor. Das geht von Pop bis Rock, von Blues bis Heavy Metal. Und hat immer in irgendeiner Art und Weise was mit Essen, vielleicht auch mal irgendwann mit zu trinken zu tun. Und ja, entsprechend dazu wird dann gekocht, gebacken oder vielleicht auch mal ein Cocktail gemixt, wer weiß.
Genau, nebenbei analysieren wir halt noch die Musik, erzählen euch ein bisschen was über die Geschichte der Songs, schauen, was es da so für Besonderheiten gibt und was vor allem die Verbindung dann zu dem entsprechenden Essen hergibt. Ja, und heute freue ich mich sehr drauf. Ich werde satt, hoffentlich.
Ist von auszugehen, es gibt Pasta. Und zwar ist das ja eigentlich das Musikstück, an das alle Menschen immer als erstes denken, zumindest die hier in Deutschland leben, wenn ich sie auf einen Song anspreche, der mit zu essen zu tun hat.
Genau, denn der Song heißt Carbonara von der Band Spliff. Und ja, dem widmen wir uns heute. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal aufs Essen. Wenn wir jetzt so an Carbonara denken, ne, ist ja an sich nicht viel Aufwand. Oder unterschätze ich den?
Nee, es ist ein bisschen Technik. Es sind die richtigen Zutaten. Wir werden da auch gleich mal ein bisschen auf die Zutaten genauer drauf eingehen. Je nachdem, wie man das interpretiert, das Rezept, haben wir eigentlich nur 5 bzw. 6 Zutaten. Nun ist es ja in der italienischen Küche so, oder vielmehr, in der Welt der italienischen Küche wird vieles als sehr dogmatisch aufgefasst. Und das ist auch bei den Spaghetti oder bei der Pasta Carbonara der Fall. Das heißt, es gehen Leute hin und sagen, nein, das geht nur so und so, das geht nur so und so, das geht nur so und so. Das haben wir auch bei den Ragout alla Bolognese, bei Pizza, bei allem Möglichen. Nun ist es aber gerade bei der Pasta Carbonara so, dass es sehr, sehr viele Entstehungslegenden zu diesem Gericht gibt. Und je nachdem, welchem man jetzt glaubt, muss man dann auch dazu sagen, dass dieser Dogmatismus hier vielleicht nicht so angebracht ist. Denn Carbonara bedeutet ja erstmal nach Köhlerart. Was ein Köhler ist, weißt du?
Ja, jemand, der Holzkohle herstellt.
Ganz genau. Ist ein sehr klassischer Beruf. Und natürlich assoziiert man dann gleich erstmal so damit, bei der Waldarbeit, beim Holzkohleherstellen sitzen die gemeinsam am Feuer und machen dann da ihre Pasta mit den günstigen Zutaten, die sie als arme Leute zur Verfügung hatten. Ist natürlich eine Entstehungslegende des Gerichts. Darüber hinaus gibt es aber auch die These, dass die Carbonara entstanden ist in den 1940er Jahren, genau genommen so ab 1944, in der Zeit der alliierten Besetzung Italiens, weil die amerikanischen Soldaten als Rationen Speck, Bacon, also amerikanischen Bacon dann sogar, und Eierpulver ausgegeben bekommen haben. Und daraus ist dieses Rezept entstanden. Das ist sogar eine relativ wahrscheinliche These, denn es gibt nicht so viele historische Belege zu dem Rezept. Und der Bezug zu Carbonara oder Köhlerart kommt dann entweder, je nachdem, wie man dann glaubt, auf das Restaurant Carbonara zurück, das in Rom am Piazza de Fiore beheimatet ist und auch heute noch existiert. Oder es kommt daher, dass ja sehr, sehr viel Pfeffer in dem Essen ist, was dann aussieht wie so kleine Kohleüberreste, Kohleflocken und das dem Ganzen den Namen Carbonara gibt. Ja. Also, kommen wir auf die Zutaten zu sprechen. Ich habe es gesagt, 5 oder 6, je nachdem, ob man Knoblauch nimmt oder nicht. Es gibt sehr viele Streitpunkte bei der Carbonara. Welcher Käse nimmt man? Nimmt man Parmigiano Reggiano? Nimmt man Pecorino Romano? Nimmt man einen Lardo, einen Pancetta oder Guanciale? Das ist ein Speck aus der Schweinebacke. Und kommt Sahne rein oder nicht? Also um das mal vorwegzunehmen, weil in den 1980er Jahren, als dieser Song ja auch entstanden ist und in den 90er Jahren, war bei uns in breiten Kreisen Spaghetti Carbonara eine Pasta mit Schinken-Sahnesoße und das ist Carbonara nun definitiv nicht. Also man kann theoretisch vielleicht auch mal einen Schuss Milch mit reingeben, um das Ganze noch ein bisschen cremiger zu machen, aber Sahne im großen Übermaß findet sich bei der Carbonara nie.
Ja, also wenn ich mir überlege, wie ich tatsächlich auch jahrelang Carbonara gemacht habe, ne, war es immer irgendwie noch der Eimer Sahne obendrauf.
Ja, am besten noch Kochschinken, ne?
Genau, ne, was man gerade hat. Ne, Hauptsache man hat irgendwie einen fleischigen, würzigen Geschmack irgendwie mit drin. Und wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, ne, die Geschichte mit den Köhlern und so, muss ich kurz daran denken, wie ich früher mir Rührei gemacht habe, ne? Also letztendlich sind ja die Zutaten nichts anderes als eigentlich ein Rührei. Mach mir da irgendwie Zwiebeln, mach mir da Schinken rein, hau da ein Ei rein so. Und irgendwann kam ich auf die Idee, dann war ich natürlich noch ein bisschen jünger, ne? Dann machst du auch noch Käse rein, weil du magst ja Käse, dann haust du ordentlich Käse rein. Und wenn ich das tatsächlich in der gerührten Form einfach auf alte Spaghettis, die ich noch irgendwo hatte vom Vortag gekippt hätte, wäre es ja eine Carbonara gewesen.
Von den Zutaten her ja, von der Technik her nicht. Denn Rührei ist natürlich genau das, was wir bei der Carbonara vermeiden wollen. Was aber schnell mal passieren kann. Also Carbonara ist eigentlich eine emulgierte Soße. Also eine Emulsion ist ja immer eine Verbindung aus Wasser und einem Fett, was sich ja normalerweise nicht verbindet, wie wir in der Schule gelernt haben, aber in einer Emulsion durch die, durch das Verrühren, das Aufschlagen, bilden die dann eine sehr cremige Konsistenz, die beiden Zutaten zusammen. Und das haben wir halt hier auch. Wir haben das Fett vom Speck, wir haben das Fett vom Käse, wir haben das Fett aus dem Eigelb, was dann mit dem Pastawasser eine Emulsion bildet. So, das sei dazu gesagt. Um nochmal ganz kurz auf die Zutatendiskussion zurückzukommen, das Rezept ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auf die Region Latium zurückzuführen. Das ist so ja, Rom bis zum Meer und noch so ein bisschen nach Norden, also mehr in der Mitte Italiens gelegen. Und in dieser Region, da finden wir genau diesen von mir vorhin erwähnten Speck, den Guanciale. Vorwiegend nicht so sehr Pancetta, das ist eher in anderen Regionen Italiens beheimatet. Und vor allen Dingen, es wird sehr viel mit Pecorino gekocht, zum Beispiel auch in Cacio e Pepe. Anders als weiter nördlicher, in der Emilia Romana, Bologna etc., wo viel mit Parmigiano Reggiano gekocht wird. Meine These dahinter ist, dass es weiter im Süden halt schon wesentlich trockeneres Klima ist als im Norden, weshalb dort eher Schafe gehalten werden als Rinder, also Milchkühe, die auf den fetteren Weiden im Norden stehen müssen, weshalb dann im Latium eher der auf Schafsmilch basierende Pecorino verwendet wird.
Ja, der Plattenteller scheint heute auch so ein bisschen Erdkunde zu sein. Ja, für mich alles nur römische Dörfer, ne? Aber ja, ich glaube dir einfach mal. Ich würde sagen, wir schauen mal so ein bisschen auf den Song und eigentlich kennt ihn ja jeder, aber trotzdem, damit jeder jetzt gleich weiß, worüber wir sprechen, hören wir ganz kurz natürlich mal rein in Carbonara von Spliff. Carbonara e una Coca-Cola. So ist der Refrain bei Carbonara von Spliff. Der Song ist erschienen im März 1982, hat eine Länge von 3 Minuten 10, ist unter dem Label CBS erschienen und gehört offiziell ins Genre des NDW, also der Neuen Deutschen Welle. Autor ist Reinhold Heil. Er ist der Sänger der Band Spliff. Der Song erschien auf dem Album 8, 5, 5, 5, 5. und wurde nochmal als Single ausgekoppelt. Das Album bzw. der Titel des Albums geht einfach auf die Bestellnummer der LP zurück. Ja, also die Band war sehr kreativ und dachte sich, Mensch, also pff, ja, nehmen wir einfach diese Nummer und nennen einfach so unser Album. Der Song selbst hat es geschafft auf Platz 5 der deutschen Singlecharts, 23 Wochen insgesamt in den Charts, in Österreich Platz 13 und in der Schweiz Platz 3. Ja, also vielleicht haben da schon die ja, weiß nicht, italienisch sprechenden Schweizer da irgendwie mehr reingehört und fanden den so toll, ich weiß es nicht.
Sie verstehen auf jeden Fall mehr als der gemeine Deutsche von dem, was da gesagt wird.
Das auf jeden Fall, genau. Der Song war der kommerzielle Durchbruch der Band Spliff und das Album selbst, also 85555, ne, war auf Platz 1 der deutschen Albumcharts und 56 Wochen in den Charts, also schon sehr krass und wie schon gesagt, als NDW betitelt, auch wenn es die Band ein bisschen anders sah. Es gab von dem gleichen Album sogar noch eine internationale Version. Da haben sie die Songs dann quasi auf Englisch, beziehungsweise die Teile, die auf Deutsch waren, auf Englisch nochmal rausgebracht. Da hieß das Album dann 85 oder 85555 International Version. Die Band Spliff gründete sich 1980 und ging hervor aus der Nina Hagen Band, die 1977 bis 1980 existierte. Also letztendlich genau die gleichen Musiker wie bei Nina Hagen, nur ohne Sängerin Nina Hagen. Die Musiker waren Bernhard Potschka an der Gitarre, der Schlagzeuger war Herwig Mitteregger, Bass war Manfred Preker und der Sänger bzw. Keyboarder war Reinhold Heil, wobei man sagen muss, dass eigentlich alle gesungen haben in dieser Band. Ursprung noch vor quasi dieser ganzen Geschichte mit Nina Hagen war eine Politrock-Band, Lokomotive Kreuzberg, also formiert quasi in West-Berlin damals, 1972. Dann lernte der Bassist Manfred Preker Nina Hagen kennen, war mit ihr zusammen. Und daraus entstand dann quasi die Nina Hagen Band, bis man sich dann eben so ein bisschen mit ihr überschlug. Dann ging sie raus, man gründete Spliff und war damit auch noch kommerziell recht erfolgreich. Der Bassist Manfred Preker übrigens hatte auch von 1973 bis 2012 immer wieder mal an Produktionen zu tun mit Nina Hagen natürlich, Extra Breit, den Ärzten, Achim Reichel und noch vielen, vielen anderen. Also sie sind in der deutschen Musikszene auf jeden Fall sehr gut unterwegs. Und Jim Rakete war auch ein Wegbegleiter dieser Band.
Mit Jim Rakete verbinden wir ja beide auch persönlich etwas.
Genau, also den durften wir auch mal kennenlernen. Und daher ist es natürlich ganz cool, den Ex-Manager der Ärzte zum Beispiel mal kennengelernt zu haben. Der hat auf jeden Fall auch mitgewirkt an dem ganzen Ding. Die Musik, die verbindet oder verbannt, weil die Band hat sich 1985 schon wieder aufgelöst, gab danach dann später immer wieder so Versuche, Reunions zu starten, Comebacks, aber man konnte nicht an die Erfolge anknüpfen.
Also man ist nicht im Bösen auseinandergegangen?
Nee, gar nicht. Man hatte dann irgendwann einfach keinen Bock mehr und jeder hatte seine eigenen Projekte und so und deshalb löste man sich auf. Musikalisch ist die Band einzuordnen so in Rock, Funk, elektronische Musik, weil sie auch sehr viel mit ihren Instrumenten experimentierten. Gerade die Keyboard-Sounds, die Reinhold Heil immer wieder spielte, hatten ja also einfach viele Synthesizer-Effekte, die so in dieser Zeit auch so aufkamen, gerade eben mit der elektronischen Musik und später dann auch die Nutzung eines elektronischen Schlagzeugs. Weitere Songs von der Band Spliff sind natürlich Déjà-vu, kennst du vielleicht, und Das Blech. Ja, wo ich immer mir einfach nur vor den Kopf schlage und mir denke, wie kann man so einen Song machen? Aber da hören wir natürlich auch mal ganz kurz rein, dass auch ihr wisst, wovon wir hier reden.
Das ist dann das Blech vorm Kopf.
Und jetzt treiben wir rum auf dem toten Schiff und warten, bis die Zeit vergeht. Quatsch mich voll und zuerst weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Nun sag ich, Alter, ich stehe nun mal auf Jazz und Funk. Bei Wagner muss ich kotzen und bei Mozart werd ich krank. Da fliegt ihm glatt das Blech weg. Der Plattenleger fährt jetzt ein anderes Programm. Die Musik wird heavy und es macht Rambam. Ich will noch was sagen, doch er lässt mich stehen. Er hat schon wieder eine schöne junge Dame gesehen. Und sagt, komm, steh auf, geh aufs Parkett. Schüttel, was du hast, denn du bist kein Brett.
Okay, bei Das Blech kommt die NDW aber doch sehr stark durch.
Definitiv, ne? Also sie waren natürlich dann in der Zeit auch einfach Wegbereiter und wahrscheinlich haben sich auch viele dann eben auch so ein bisschen an der Musik von Spliff orientiert. Übrigens, der Bandname Spliff, ne, ist natürlich in Anlehnung an ein Joint, ne? Also und da würde ich sagen, kommen wir wahrscheinlich auch im Zuge dieser Folge, wenn wir uns so ein bisschen mit dem Text auseinandersetzen, auch nochmal drauf zu sprechen. Aber jetzt erstmal wieder zurück zur Carbonara.
Ja, genau. Wir müssen ja noch ein bisschen was vorbereiten. Ich bin ganz aufgeregt, weil ich habe heute das erste Mal ein Funkmikro. Wir haben gemerkt, dass in den letzten Folgen, immer wenn ich gekocht habe und aktiv war, es doch sehr gescheuert hat. Hoffen, dass das jetzt damit immer ein bisschen besser klingt. Also, wie gesagt, es gibt die Diskussion Knoblauch ja, Knoblauch nein. Ich habe da vor einigen Wochen auch auf Twitter mal eine Umfrage zugemacht. Ja, sie ging quasi 50-50 aus. Durch die Entstehungsgeschichte gibt es nun mal kein verbrieftes Originalrezept. Ich entscheide mich deswegen hier heute für die salomonische Lösung. Ich schäle Knoblauch, ich quetsche ihn an und gebe ihn ins Bratfett des Specks und nehme ihn nachher raus, sodass er quasi das Ganze nur ein bisschen parfümiert, ohne wirklich im Gericht zu sein.
Also ich nehme den Knoblauch tatsächlich dann immer gerne auch raus, natürlich nach der Pfanne, und dann wird er gegessen, ne? Weil es ja, schmeckt natürlich wunderbar.
Tolles Geräusch.
Ja, wie wenn Knochen brechen.
Kennt er ja bestimmt, dass man Knoblauch am einfachsten schälen kann, indem man einmal mit der Breitseite des Messers drauf presst und dann kommt die Schale quasi von alleine runter.
Aber du machst ja jetzt die Schale ab, ne? Also ich mache es tatsächlich so, dass ich ihn nur andrücke und dann in der Schale lasse, damit er nicht verbrennt dann. Aber da du ihn wieder rausnimmst.
Ich nehme ihn ja wieder raus und ich habe das nicht so gerne, wenn ich dann irgendwie Schalenreste zwischen den Zähnen habe.
Schalenreste erinnert mich gerade an jemanden, der gerne Meeresfrüchte, Schalentiere isst und zu faul ist, sie zu schälen. Er isst sie einfach mit Schale.
Nicht wirklich.
Ja.
Also ich habe ja schon viel erlebt. Okay. Dann haben wir natürlich unseren Speck vorzubereiten. Ich habe diesen Guanciale beim örtlichen italienischen Feinkosthandel geholt. Und habe ihn mir in relativ breite Scheiben schneiden lassen, wie du siehst. Beziehungsweise die Dame am Tresen wusste natürlich gleich, was ich damit machen werde und hat es von alleine schon quasi gemacht. Und den werden wir jetzt in Streifen schneiden.
Du hast ja vorhin erwähnt, dass arme Leute essen ist. Was kosten da die 100 Gramm?
Also 2,50 Euro. Nun kriegt man auch Guanciale nicht immer und überall zu kaufen. In den Situationen ist, glaube ich, auch keiner böse, wenn man dann doch den Pancetta nimmt. Prinzipiell sage ich ja, erlaubt ist, was schmeckt. So, also ich schneide unseren Speck jetzt mal. Wir machen hier eine Portion heute mal für 4 Personen, auch wenn wir nur zu zweit sind, weil ich kenne dich, ja, du hast mit Sicherheit einen
großen. Ich esse gerne mal für 5.
Und im Zweifel, ja gut, Carbonara kann man sehr schlecht aufwärmen, aber mich stört das, glaube ich, morgen Mittag auch nicht. So, deswegen, jetzt muss ich mal ganz kurz bei dem Rezept darauf zu sprechen kommen, wie eine italienische Menüfolge aufgebaut ist. Normalerweise isst der Italiener ja 2 Hauptspeisen. Also wir haben traditionellerweise in der italienischen Kultur ein 4-Gänge-Menü. Wir haben die Antipasti vorweg, da steckt das Wort Pasta ja auch schon drin, also Anti vor Pasti, vor den Pasti-Gerichten. Dann haben wir ein Pasta-Gericht, dann haben wir, also das ist dann das Prima Piatto und dann kommt das Secondo Piatto, was meistens ein Fleischgericht ist. Das Prima Piatto kann aber auch ein Risotto sein oder Gnocchi. Ist eigentlich prinzipiell schon mal etwas füllenderes und im zweiten Gang mit dem Fleisch oder dem Fisch hat man dann quasi nochmal den Proteinanteil letzten Endes drin. Deswegen sind diese Gerichte klassischerweise nicht darauf ausgelegt, dass man dadurch komplett satt wird. Jetzt essen wir Pasta normalerweise als Hauptgericht und nichts anderes dazu. Deswegen rechnen wir das ein bisschen anders. Also bei diesem Rezept finde ich es am einfachsten, wenn man wirklich pro Person rechnet. Das heißt, man nimmt pro Person ein Eigelb. Man nimmt pro Person, je nachdem halt, ob man als ersten Gang es nimmt oder als Hauptgericht, 30 bis 50 Gramm Speck pro Person. Man nimmt pro Person circa einen guten Teelöffel geriebenen Käse. Und man nimmt, je nachdem halt, wie gesagt, ob man das als Hauptgericht hat oder nicht, circa 90 bis 125 Gramm Pasta. Also normalerweise ist eine Portion Pasta so 100 bis 120 Gramm, so irgendwo in dem Dreh herum bewegen wir uns. Das sind halt so letzten Endes die Mengenangaben, die man berechnet, und dann kann man sich das dann entsprechend hochrechnen und hat dieses Rezept immer zur Verfügung. Das heißt, wir nehmen jetzt hier heute entsprechend, was hatte ich gesagt, wir essen zu viert.
Ja.
Genau, entsprechend haben wir dann recht viel Speck.
Ja, da freue ich mich drauf.
Na, mach ein bisschen weniger, also vielleicht mache ich hier so 150 Gramm oder so, sind das jetzt circa.
Okay, während du den Speck schneidest, würde ich einfach mal so ein bisschen auf den Text eingehen. Ne? Also die Band Spliff ist ja eine deutsche Band, ne? Aber wenn man den Song natürlich hört, zumindest am Anfang könnte man meinen, singen ja italienisch, also die Strophen sind italienisch. Mein Italienisch ist jetzt nicht das Beste, deshalb habe ich mir die deutsche Übersetzung rausgesucht, ja, um mich hier nicht ganz so bloßzustellen. Der Song handelt von jemandem, der nach Italien reist, um da so ein bisschen Urlaub zu machen. Ne? Ist natürlich auch gerade so die Zeit, ne? Also in den 80ern natürlich auch noch, wo die Leute alle irgendwie mit ihrem Auto nach Italien gefahren sind, eigentlich ja schon viel früher. Und er reist halt nach Italien, ne, singt auch in der ersten Strophe, also in das Land der Zitronen. Er will die roten Brigaden und die Mafia jagen auf der Straße der Sonne. Die Zerstörung der Lira, Mottereis mit Feuer, Techtelmechtel mit den Mädchen. Hier ist sie, die Mutter meiner Liebe. Ja, also er möchte, glaube ich, ein bisschen Spaß haben. Ne? Und weil allerdings seine Brieftasche natürlich total leer ist, und dann wären wir wieder bei dem Thema arme Leute essen, gibt es bei ihm immer nur Spaghetti Carbonara und eine Coca-Cola. Ja, und dann hatte ich ja jetzt vorhin schon gesagt, ne, also die Band Spliff in Anlehnung an den Joint. Zweite Strophe, Entschuldigung, Fräulein, willst du auch einen Spliff? Oder stehst du nur auf Männer mit Schlips? Ja. Die Strophe ist übrigens dann so teils italienisch, teils deutsch. Und ja, er will halt eben seine Frau da kennenlernen. Weiter geht es dann im Text, dass er eben auch Amaretto sehr, sehr geil findet. Ja, auch wenn er schon Lull und Lall ist, also er zelebriert seinen Italienurlaub. Ja, und die Frau, die er dann natürlich kennenlernt, ne, die lädt er dann auch zum Essen ein. Und was gibt es dann natürlich wieder? Es gibt natürlich Spaghetti Carbonara und eine Coca-Cola. Er singt auch in der letzten Strophe, Assi Spumante wird es nicht gerade sein, aber dafür gibt es eben Carbonara und Coca-Cola. Ja, diese Mischung aus dem Italienischen und dem Deutschen ist natürlich jetzt nicht so häufig, ne, dass man das kennt. Eine andere Band, die mir jetzt einfällt, eine deutsche Band, die italienisch gesungen hat, waren die Toten Hosen. Azzurro ist so ein Song, der dann eben auch in Deutschland erfolgreich war, obwohl ja, der Song nicht verstanden wurde.
Jetzt sind wir beide nun in den 80ern geboren und haben die Zeit nicht ganz so aktiv miterlebt, wie vielleicht ein oder andere Hörer. Aber das war doch auch so die Zeit, in der
Italo-Pop quasi.
Italo-Pop und auch das Kino mit
Sergio Leone.
Nee, ach Gott, wie hieß denn der Schauspieler?
Terence Hill und Bud Spencer?
Ja, die auch. Früher, ne? Die waren früher. Hm. Aber Adriano Celentano war ein Sänger, aber dann gab es noch irgendwie so einen Schauspieler. Keine Ahnung. Na, auf jeden Fall eine Zeit, in der auch das italienische Kino auch noch recht stark war. Kann auch sein, dass mein Eindruck mich täuscht.
Man muss vielleicht auch dazu sagen, ne, also einfach um der Einordnung wegen, ne, in den 80ern, ich war innerhalb des Eisernen Vorhangs. Ne? Da gab es jetzt auch gar nicht so viele Möglichkeiten, nach Italien zu kommen. Deshalb ist natürlich meine Erfahrung wahrscheinlich noch eine ganz andere als deine.
Komplett.
Ja, also von daher eben auch, was so musiktechnisch war, also auch meine Spliff-Erfahrung, gut, jetzt bin ich auch ein Jahrgang, der quasi in den 80ern nicht so viel mitbekommen hat, die kamen natürlich erst später durch eben solche Bands wie Extra Breit oder dann eben auch Spliff, wo man sich dann so ein bisschen musikalisch damit auseinandergesetzt hat. Übrigens sollte der Song ursprünglich Heiße Würstchen und eine Coca-Cola heißen. Ja, und er enthielt Textfragmente einer italienischen Speisekarte, lateinische Wörter und Ausschnitte aus einem italienischen Reiseführer. Und ich glaube, wenn man sich hier so ein bisschen die Textzeilen anschaut, ist es wahrscheinlich auch nicht mehr. Also der Hintergrund für diesen Song ist tatsächlich jetzt auch nicht mit einem riesengroßen literarischen Anspruch.
Eher lautmalerisch.
Genau, genau. So kann man es ganz gut einordnen. Musikalisch fällt auf, und dann wären wir wieder bei dem Namen der Band Spliff, dass der Song so ein bisschen Offbeat-mäßig angelegt ist. Vielleicht nicht unbedingt, wenn man sich aufs Schlagzeug konzentriert, aber auf die anderen Instrumente. Zum Beispiel die Gitarre spielt einen Riff, was immer auf 2, 2 und 4, 4 und ist. Also nicht, wie man es normalerweise aus dem Deutschen kennt, dass so 1 und 3 immer betont wird. Ne? Das ist so der Klassiker, wenn die Deutschen in der Hitparade sitzen und klatschen, sondern auf 2 und 4. Und das wiederum geht eher so ein bisschen in die Reggae-Schiene. Ja, und wenn man quasi mit dem Gedanken sich das Ganze nochmal anhört, gerade jetzt im Intro und dann natürlich auch in der ersten Strophe, kriegt man auch wieder diesen Bezug zu dieser Erholung, Urlaub, Spliff, so ein bisschen Marihuana rauchend. Und da hören wir natürlich nochmal rein.
Io voglio viaggiare in Italia, in paese dei limoni. Brigate rosse e la mafia cacciano sulla strada del sol. L'istruzione della lira, gelati motta con brio. Te come con ragazza, ecco la mamma di amore mio.
Also wenn man das quasi mit dem Hintergrund nochmal hört, dann merkt man schon, es ist so ein bisschen laid back und entspannt und so, ne, man wippt so mit und es bringt Entspannung. Und ich glaube, so ist der Song auch angelegt.
Ihr habt Glück, dass ihr nicht gesehen habt, wie bescheuert ich hier gerade getanzt habe.
So bescheuert sah es gar nicht aus. Da kann ich bescheuerter tanzen, möchte ich mal sagen.
Gut, ja, unser Wasserkoch, die man vielleicht auch schon auf dem Mikro hört. Wir sollten so langsam mal die Spaghetti ins Wasser geben. Apropos Spaghetti, da, wie gesagt, Carbonara nicht in Stein gemeißelt ist, gibt es auch nicht so wirklich eine festgelegte Nudelform, die man dafür benutzt. Anders als zum Beispiel bei Bucatini die alla matriciana oder irgendwas der Art. Man kann es mit Spaghetti machen, das ist auch die am meist verbreitete Variante. Was sich aber auch zum Beispiel auch sehr gut eignet, sind Rigatoni, diese runden Hohlnudeln. Da schleicht sich dann nämlich auch manchmal der Speck so längs rein und dann hat man da quasi so eine Speckverpackung drumherum.
Geil,
ne? Ja. Aber der Text gibt es hier nur noch vor. Wir haben hier Spaghetti alla Carbonara. Deswegen habe ich dir heute mal zu Demonstrationszwecken gleich zwei Pakete Spaghetti mitgebracht. Spaghetti sind gleich Spaghetti, richtig?
Natürlich.
Jetzt guck
Hauptsache
dir,
lang.
Jetzt guck dir mal an, was ich hier mitgebracht habe. Also ich habe hier einmal so eine ganz klassische Supermarktpasta mitgebracht. Irgendwie Kostenpunkt um die 1 Euro rum. Und dann habe ich eine etwas bessere Supermarktpasta. Also man muss nicht immer gleich in den Feinkostladen gehen. Mitgebracht, die irgendwo bei 2 Euro liegt. Siehst du einen Unterschied?
Ja, ne, die eine ist glatt und glänzend und die andere ist eher rau und matt.
Genau. Welches ist die teure, welches ist die günstige?
Naja, wahrscheinlich die raue und matte.
Ganz genau. Wir haben nämlich bei den Pasta-Sorten oder bei Pasta insgesamt den Wunsch, dass so viel Soße wie möglich an der Nudel kleben bleibt. Damit eine Haftung entsteht, muss die Oberfläche ein bisschen rau sein. Und deswegen wird gute Pasta durch eine Kupferscheibe, durch eine Kupferform gepresst. Kupfer ist ein relativ weiches Metall. Das hinterlässt dann eine sehr grobe Oberflächenstruktur, an der dann gerade emulgierte Soßen wie die Carbonara zum Beispiel sehr gut kleben bleiben können. Und ja, mit der glatten, ja gut, findet bestimmt auch noch eine Anwendung, aber nicht für uns hier heute.
Genau, die nehmen wir dann ein andermal. Aber ja, wieder schön, ja, wie auch die Naturwissenschaften da immer wieder mit reinspielen, ne? Auch beim Kochen.
Immer. Also ich sage ja, Kochen ist Leidenschaft, ist Chemie und ist Physik. Und was ich noch zu sagen habe zum Kochen von Pasta, meine Erfahrung ist, am besten man hält sich bei der Kochzeit wirklich an die Angaben des Herstellers. Natürlich kann man alle 2 Minuten probieren, ob die Pasta soweit ist. Aber man hat ja zwischendurch auch noch andere Sachen zu tun und dann ist die Pasta vielleicht über den Punkt hinweg. Ja. Auf jeder Packung steht eine empfohlene Kochempfehlung für al dente und manchmal auch noch für den Punkt darüber. Mir fällt jetzt gerade nicht ein, wie der heißt. Und
nicht mehr al dente.
Nicht mehr. Genau, und wenn man sich daran orientiert, ist man eigentlich immer auf der sicheren Seite und ich gehe dann sogar so weit, dass ich mir eine Eieruhr stelle. Jetzt machen wir das bei vielen Soßen aber auch so, dass wir die Pasta in der Soße zu Ende kochen lassen. Haben wir hier auch, wenn auch nicht mehr so eine direkte Hitze da ist. Deswegen, also auf der Packung Spaghetti sind jetzt 14 Minuten als Kochzeit angegeben. Ich werde die jetzt irgendwie so 13 Minuten kochen.
Das ist doch verhältnismäßig ganz schön lang, finde ich, ne?
Das ist eine sehr dicke Nudel. Mhm. Jetzt mal gucken. Das bleibt das so weit.
Ja, wie misst du das? Ne? Man kennt ja diesen gerade für Spaghettis, diesen Nudelumrührer mit dem Loch drin. Ne? Eine Portion passt genau durchs Loch.
Ganz genau.
Also Kinderportion.
Ja, das sind dann so die 100 Gramm Portionen circa. Ne? Ich habe das jetzt gerade nach Augenmaßen etwa so gemacht. Also ob da jetzt 10 Gramm mehr oder weniger sind, glaube ich, das ist nicht kriegsentscheidend. Gebe ich jetzt in das gesalzene Wasser.
Wollte ich gerade fragen, genau. Also ne, auch da gibt es ja mal ganz skurrile Varianten, wie man Nudeln kocht. Ich kenne es auch noch von ganz früher irgendwie. Da muss Öl mit rein und sowas, ne?
Hast ja jetzt gelernt, warum wir das nicht machen, ne?
Genau, da rutscht ja die Soße vom Leib.
Ganz genau. Das Öl verschließt dann wieder genau die Poren, die wir an der teuren, schönen Nudel haben wollen. Und dann bleibt keine Soße kleben. Ist auch ein Kampf, den ich tatsächlich nach wie vor mit meiner Mutter ausfechte. Sie glaubt mir das immer noch nicht so richtig.
Ja, sie kennt es halt eben wiederum, haben ja andere Leute so erklärt. Ne? Ein Kampf der Generation eben auch beim Nudelkochen.
Ja, rührt natürlich daher, dass man in Deutschland oft Soße und Pasta getrennt serviert, worauf ein Italiener nie kommen würde. Es wird halt dann, normalerweise wird auch die Pasta zur Soße gegeben, nicht umgekehrt. Und deswegen hast du nicht das Bedürfnis, irgendwas dagegen zu tun, dass die Pasta zusammenklebt. Jetzt fällt mir hier gleich der Nudellöffel runter.
Ja, wenn ich das zu Hause machen würde, Pasta und Soße zusammen servieren, wäre bei mir Weltuntergang. Meine Kinder, ja, bestellen zwar immer irgendwie Pasta mit Soße, am Ende wird es aber immer nur Pasta mit Käse. Mehr gibt's, mehr wird dann auch nicht gegessen. Aber gut, mehr Soße für den Papa.
Muss man ihn Cacio e Pepe ausprobieren?
Ja, genau.
Ja gut, jetzt ist Pfeffer vielleicht nicht so in den Mengen für die...
Na, Fleisch ist immer noch ganz gut. Da fahren sie drauf ab, aber auch dann bitte nur einzeln. Ganz der genau, ja, jetzt ist natürlich auch Timing gefragt, ne, bei einer Carbonara.
Genau, und da wir den Speck ja gerne etwas knuspriger haben, fange ich jetzt auch gleich an damit. Also Timing ist letzten Endes beim Kochen immer wichtig, aber ja, gerade bei Soßen, die dann oder Gerichten, die dann am Ende zusammenkommen müssen, um eine Einheit zu bilden, ist das natürlich noch mal relevanter. Wie gesagt, wir geben jetzt den Knoblauch zusammen mit dem Pancetta in die Pfanne. Ich gebe ein kleines bisschen Olivenöl hinzu. Du hast ja den Guanciale ja angeschaut. Er ist relativ fett, ne? Er ist auch wesentlich fetter als ein Pancetta. Wie gesagt, kommt in der Regel aus der Schweinebacke, manchmal auch im Nackenbereich, aber klassischerweise aus der Backe. Und das ist eine sehr fette Gegend, sehr wenig Muskeln, eigentlich nur der Kaumuskel.
Eine fette Gegend.
Fette Gegend.
Wo er so herkommt.
Ja. Ja, kennst du den Beinamen von der Stadt Bologna?
Nein, aber...
La Grassa, die Fette.
Aha.
Ja, ist ja eine, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, eine etwas fruchtbarere Gegend da oben, als ich vor 2 Jahren da war, hat's quasi nur geregnet. Ja, entsprechend, dort wird halt sehr reichhaltig gegessen, auch mit Mortadella und so. Und,
ist genau nach meinem Geschmack.
Genau, und deswegen heißt die Stadt Bologna, die auch durch Handel halt auch immer sehr reich war, La Grassa. Ach, brauche noch ein bisschen Temperatur hier. Irgendwie ist die Platte sehr langsam. Kleines Geheimnis, das wir euch jetzt mal verraten. Wir sind heute nicht bei mir.
Das stimmt, ja. Heute durfte ich nicht in Julias Küche kommen. Heute müssen wir in eine Aushilfsküche, die etwas kleiner ist. Vielleicht hört man es auch so ein bisschen am Klang.
Genau, dürfte ein bisschen anders klingen heute. Wir haben hier auch eine sehr schöne Gewölbedecke, aber wir befinden uns im Keller.
Ja.
Und es wird warm hier drin.
Es wird sehr warm.
Wir können das Fenster nicht aufmachen, weil sonst habt ihr die ganze Zeit die Vögel so laut in der Tonspur. Und deswegen werden wir jetzt hier gerade vom Kochwasser ein wenig eingeschwitzt.
Ja, vielleicht können wir uns ja an der Stelle einfach, weil es jetzt ja auch noch ein bisschen dauert, einfach schon mal bedanken für die Leute, die uns auf iTunes rezensiert haben. Ne, gibt es ja schon die ersten Kommentare zu unserem Podcast. Er scheint ganz gut anzukommen. Ja, auch natürlich der Hinweis an euch, ihr sollt ihn unbedingt abonnieren, ihr sollt uns Rezensionen schreiben bei iTunes, uns bewerten, am besten natürlich mit 5 Sternen, gäbe es die Möglichkeit 6 zu geben, natürlich auch mit 6. Ja, und ansonsten abonniert unseren Podcast in eurem Lieblingspodcatcher, hört gern die alten Folgen, wenn ihr heute das erste Mal einschaltet und ja, teilt uns mit über die Social Media Kanäle auf Instagram und auf Twitter, ob ihr uns vielleicht nachkocht, ob ihr selber Songideen habt, die wir hier mal benutzen sollten. Ja, es gibt ja genug skurrile Geschichten, die man noch machen kann.
Genau, und vor allen Dingen auch, empfehlt uns weiter. Freunde, Familie, wir sind ja nun mit unserer Themenwelt sehr breit aufgestellt.
Genau. Ja, den Speck, ja. Den machst du auch richtig knusprig, oder?
Okay. Der sollte schon ordentlich Fett lassen, ne? Also er muss ja richtig ausgelassen werden, so fett wie er ist, muss er ein bisschen rauskommen da auch. Wie man hört, die Pfanne ist jetzt auf Temperatur, deswegen gebe ich da jetzt auch mal den Rest dazu. Und den Knoblauch natürlich. Ja, Guanciale ist auch klassischerweise schon in einem Pfeffermantel. Pfeffer, hatten wir ja schon festgestellt, ist eine andere Hauptzutat dieses Gerichts. Aber keine Sorge, da kommt noch wesentlich mehr hinzu. Ich habe extra heute hier meine 1/2 Meter Pfeffermühle mitgebracht.
Also, ich habe eine größere zu Hause.
Es kommt nicht auf die Größe an.
Ja, tatsächlich glaube ich, bei Pfeffermühlen kommt es auf die Größe an.
Weißt
oder?
Du eigentlich, weshalb Pfeffermühlen manchmal so groß sind?
Na, damit man besser über den Gast kommt.
Ja, genau. Kommt aus der Gastronomie. Also im Hausbedarf, wenn man jetzt nicht ständig Gäste empfängt, ist es nicht von so großer Relevanz. Aber wenn man bedient am Tisch.
Jetzt fällt mir gerade ein, meine Ausrede dafür, warum meine Pfeffermühle so groß ist, immer wenn ich dann koche, ne, dann explodiert quasi die Küche, alles spritzt sonst wohin, damit ich mich nicht am heißen Fett verbrenne, muss die lang sein, damit ich noch von ganz weitem um die Ecke würzen kann.
Habe ich in solchen Situationen auch schon gemacht, aber eigentlich habe ich meine große Mühle immer auf dem Tisch stehen und neben dem Herd habe ich eine kleine stehen dann fürs Würzen zwischendurch. Ja. Die große ist dann quasi fürs Finish.
Ja, und es sieht einfach besser aus mit so einer großen Pfeffermühle, ne? Wenn ich mir überlege, irgendwie, wie man früher so mit Pfefferstreuer und ach ja.
Ja, es gibt echt noch Menschen, die Pulverpfeffer kaufen. Ne? Gut, hat auch seine Einsatzzwecke, muss man auch sagen. Ich habe ihn bei mir auch im Schrank stehen, wenn ich zum Beispiel einen Dry Rub mache, irgendwie für einen Pulled Pork oder irgendwelche anderen Marinaden oder so. So in den großen Mengen und so fein kannst du den mit einer normalen Mühle ja auch gar nicht reiben. Da macht es dann.
Aber selbst da mag ich lieber zerstoßenen Pfeffer.
Ja, also ja, mit dem Mörser geht auch immer.
Genau.
Klar.
Wir hatten, als ich noch in der WG gewohnt habe, hatten wir immer eine alte Kaffeemühle, so eine Handmühle. Und da drin haben wir dann uns immer die Gewürzmischung gedreht quasi, weil wir ja natürlich zu faul waren zum Mörsern. Ja, und dann schön die diversensten Gewürze da rein. War sehr gut. Allerdings konnte man sie danach nicht mehr für Kaffee verwenden.
Genau, das ist der Punkt. Ich habe für meine Küchenmaschine tatsächlich auch so einen Gewürzmühlenaufsatz, den ich auch schon ein paar Mal für solche Zwecke benutzt habe. Das geht schon ziemlich gut. Ist dann, naja, gut. Ob das dann noch kochen ist?
Aber es macht Spaß. Gewürzmischung herstellen macht wirklich Spaß.
Das ist in der Tat so. Ich habe eine Taco-Gewürzmischung immer bei mir im Schrank stehen. Ich habe eine herzhafte Gewürzmischung für Popcorn im Schrank stehen und so. Kann ich immer wieder machen.
Ja, meine Lieblingsgewürzmischung, ja, Ras El Hanout.
Ja.
Mit Zimt. Ich stehe ja voll drauf, wenn so würzige Geschichten sind und dann immer noch so ein kleiner süßer Charakter da irgendwie mit dazu kommt.
Das ist
Hau ich überall ran.
Zimt gehört wie zum Beispiel Nelken auch und es gibt noch ein paar andere zu der Gruppe der warmen Gewürze, die dann, ja, Zimt, wir benutzen es in der Regel immer in der Weihnachtsküche oder so, ein bisschen unterschätzt, aber du hast es gesagt, die Orientalen und einige andere Küchen, die indischen auch und so, also im vorderen und mittleren Orient haben wir eine sehr, sehr starke Verbreitung davon, ist nicht zu unterschätzen, die Kombination macht es dann.
Ja. So, also der Speck ist jetzt schön ausgelassen. Es riecht ja auch schon wunderbar, so ein bisschen nach Knoblauch. Und es ist warm. Ne? Es liegt natürlich an unserer Miniküche, die wir hier heute besuchen.
Ja, es ist auch etwas neblig geworden hier drin. Ich werde jetzt die Eier, ich habe hier so eine größere Metallschüssel, da werde ich jetzt die Eigelbe reingeben. Man kann das auch alles in einer Pfanne zusammenbringen, wenn man die Pfanne dann von der Hitze nimmt. Ich habe mich heute mal für die andere Variante entschieden, mit der Schüssel, in die ich die Eier gebe, wo dann der Rest dazukommt und dass man das dann schön durcheinander mengt, weil man mit so einer Schüssel einfach noch ein bisschen besser schwenken kann als mit der Pfanne. Da fällt dann doch immer um. Wie trennst du Eier?
Ich trenne Eier, tatsächlich das Ei aufschlagen und dann hin und her zwischen den beiden Schalen. Das die ganz klassische Variante. Für mich sehr gut, ja.
Gibt auch noch diverse andere Methoden. Ich habe jetzt hier gerade eine angewandt, die ich auch sehr komfortabel finde, die allerdings ein bisschen, naja, mehr in die Hände geht, indem man einfach das Ei aufschlägt, was es jetzt nicht will, und dann durch die Finger rinnen lässt, so dass man das Eigelb dann in den Fingern hat und das Eigelb dran vorbeiläuft.
Ja, es gibt ja diverse Lifehacks, ne, mit Plastikflasche und sowas.
Ah, ich glaube, dafür sind wir dann schon zu sehr Profi für sowas. Eine andere sehr große, gute Variante, vor allen Dingen, wenn man wirklich sehr, sehr viele Eier braucht. Wenn man jetzt zum Beispiel eine große Portion Eiscreme oder Crème Anglaise macht und dann, keine Ahnung, 12 Eier braucht oder so Eigelbe braucht, dass man die alle in eine Schüssel gemeinsam schlägt, Eigelb und Eiweiß, muss man natürlich aufpassen, dass keins kaputt geht, und dann die rausfischt, die Eigelbe quasi aus dieser Menge.
Oder man kauft fertiges Eigelb.
Nein, bitte nicht.
Gibt es alles, habe ich schon mal gehört. So, die Eier jetzt ein bisschen verrühren.
Genau, idealerweise mit einem Schneebesen. Den habe ich heute hier nicht in unserer Küche. Aber so geht das auch. Wir müssen es ja nicht besonders schaumig haben oder so. Einfach nur, dass es eine schöne homogene Masse ist. Da geben wir jetzt schon mal ein bisschen Pfeffer ran. Und den Käse, den hatte ich in der Zwischenzeit schon gerieben. Wir haben hier jetzt heute mal keinen reinen Pecorino. Ich habe 50-50 Pecorino und Parmigiano Reggiano genommen. Aus dem einfachen Grund, dass ich nicht der größte Pecorino-Fan bin. Und so ist, sind wir zwar noch nah am Original.
Da ist die Pasta fertig.
Da ist die Pasta fertig. Wir sind so noch immer nah am Original, aber ist ein bisschen ausgeglichen. Also ich bin kein sehr großer Fan von diesem Schafskäsegeschmack. Deswegen ist das ein bisschen durchmischter.
Ja, für mich muss Käse einfach nur würzig sein, ne? Aber sprachen wir, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge, auch hier in unserer Cheeseburger-Folge, genau. Sprachen wir schon mal darüber, wie Käse so sein muss. Für mich muss der am liebsten tagelang noch auf dem Gaumen liegen, ne? Um ihn einfach noch länger zu genießen.
So, ich gebe jetzt die Pasta mit der Zange direkt zu dem Ei.
Ja, und da kommen wir auch zum nächsten Ding, ne? Aus meiner Kindheit. Mir wurde noch erklärt, ja, du musst die Nudeln natürlich abgießen und dann abschrecken.
Ja, das ist ja absoluter Quatsch.
Ja.
Also ja, wenn man einen Pastasalat macht, einen Nudelsalat, dann kann man das machen, um den Kochprozess zu beenden, damit sie nicht übergaren, also nicht matschig werden. Aber ansonsten ist das totaler Humbug. So, jetzt haben wir hier auch den Speck drin. Jetzt gut und schnell rühren, damit es kein Rührei gibt. Das duftet schon richtig, richtig gut.
Ja, ich bin auch schon etwas hungrig.
Ja, ich auch. Und durchgeschwitzt. Aber Kochen ist Arbeit. So, wir geben jetzt hier noch mal ein ganz kleines bisschen vom Kochwasser dazu. Das ist nämlich auch der große Nachteil, den man hat, wenn man Nudeln abgießt, wenn man nicht dran gedacht hat, vorher das Pastawasser zu reservieren, das man braucht, dann steht man dann doof da. Und Pastawasser, wissen wir alle, ist goldenes Wasser. Warum ist es so wichtig beim Pastakochen, dann die Soßen damit zusammenzubringen? Da ist ja ganz viel Stärke aus der Pasta drin gelöst. Und Stärke, wie wir alle wissen, bindet. Und das gibt der ganzen Soße dann halt nochmal eine schöne Homogenität. Ist das ein Wort, Homogenität?
Ist ein Wort.
Okay. Ja, genau. Jetzt habe ich hier nochmal so circa eine halbe Tasse Pastawasser zugegeben, um die ganze Soße auch nochmal ein bisschen zu lockern, also ein bisschen flüssiger natürlich auch zu machen. Und sieht auf jeden Fall schon sehr schön cremig aus. So, dann würde ich sagen, richten wir mal an.
Servieren und essen. Ja, gibt es beim Servieren von Pasta irgendwie Dinge, auf die man achten muss?
Damit es richtig schön aussieht, kann man die in so ein schönes Nest eindrehen, indem man mit der Zange oder, was sich da auch sehr gut eignet, ist eine Fleischgabel, dass man die dann so da rumzwirlt und dann hat man da dieses, was man auch immer von den ganzen Kochzeitschriften, von den Fotos kennt, dieses schöne hohe Nest.
Ja, ich bin ja bei der Kochpinzette, ne? Ein mega, ja, die, mega Instrument zum Kochen.
Die ist auch ganz hervorragend. So, noch mal ein bisschen.
Und wenn ihr es jetzt sehen könntet, ihr seht natürlich später auch ein Foto von unserem Gericht. Ne? Vielen Dank an der Stelle auf jeden Fall nochmal an Spliff, dass die diesen kongenialen Song Carbonara überhaupt rausgebracht haben. Ansonsten hätten wir hier überhaupt nicht dieses tolle Gericht.
Ja, und Robert, was trinken wir jetzt dazu?
Ja, natürlich Una Coca-Cola. Ja.
Holst du mal aus dem Kühlschrank?
Ja, natürlich. So, ne? Coca-Cola muss man kalt trinken, ist klar. Da ist er auch schon. Und jetzt, ja. Ich bin Flaschenkind. Ich kann ja zum Beispiel auch schon mal Besteck ranholen. Ne? Auch da gibt es natürlich, ne, es gibt so viele Dinge, an denen man sich streiten kann, wenn es um Pastagerichte gibt.
Sag ja, ne? Dogmatisch.
Braucht man eine Gabel zum Beispiel? Oder braucht man sie nicht? Isst man mit Löffel und Gabel? Wo dreht man die Spaghetti zusammen?
Ich drehe mit dem Löffel.
Ja, ich auch.
Ich bin da doch dem Komfort sehr nah.
Ja, dann freue ich mich. Ne? Wir probieren jetzt. Wir werden natürlich einfach etwas ruhiger sein. Die Mikros ganz kurz ausschalten, während wir probieren, weil es gab schon diverse Hörer, die meinten, ah, wir wollen euch nicht schmatzen hören. Ja.
Verständlicherweise.
Ich verstehe das überhaupt nicht. Ja, aber gut. Ne? Goethe, ne? Schmatzen und furzen. Naja, wir wissen, was gemeint ist.
Warum rülpset und furzet ihr nicht? Hat es euch nicht geschmecket? Ja, ich gucke jetzt Robert beim Essen zu.
Mmh. Ja, sehr gut.
Okay. Ihr habt es ja vielleicht mitgekriegt, ich habe kein zusätzliches Salz, außer im Nudelwasser da drin, weil wir natürlich den Käse haben, wir haben den Speck. Das gibt in der Regel schon genug Salz.
Ja. Ja,
dann würde ich sagen, verputzen wir jetzt mal diese wirklich gut riechende Pasta. Ich habe die ja noch nicht reingebissen. Und wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch. In der Zwischenzeit habt ihr einen Auftrag.
Nachkochen.
Nachkochen, rezensieren, empfehlen.
Abonnieren. Was auch immer. Schickt uns Fotos, wenn ihr es nachkocht. Ne?
Genau. Ach so, und hört unsere Playlists. Wir haben ja jetzt seit einiger Zeit schon auf Deezer, auf Spotify, auf YouTube, auf Napster, auf Amazon Music auch die offiziellen Playlists zum Plattenteller. Da könnt ihr natürlich alle Songs auch nochmal nachhören.
Genau, viel Spaß damit und wir verabschieden uns jetzt hier ins wunderbare Essen.
Genau.
Bis dann.
Bon Appetit.
Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von ABBA bis Zappa. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/meine-podcasts. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.